Der Predigttext steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 19, die Verse 1 bis 7. Es begab sich aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus die höher gelegenen Gegenden durchzog, nach Ephesus kam und dort einige Jünger fand. Und er sagte zu ihnen: Habt ihr, als ihr gläubig wurdet, den Heiligen Geist empfangen? Sie antworteten ihm: Nein, wir haben nicht einmal gehört, ob es einen Heiligen Geist gebe. Und er fragte: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat nur eine Taufe aufgrund der Buße vollzogen, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das heißt an Jesus. Wie sie dies hörten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und nachdem ihnen Paulus die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Zungen und predigten aus Eingebung. Insgesamt waren es etwa 12 Männer. Liebe Gemeinde, heute feiern wir die Ausgießung des Heiligen Geistes über alles Fleisch. Dieses gewaltige Ereignis damals in Jerusalem hat die Weltgeschichte vorangetrieben wie nichts anderes. Sie hat sie vorangetrieben ihrer Vollendung entgegen. Seitdem ist es aber auch möglich und bedeutungsvoll, dass der einzelne Jünger Jesu, der zum Glauben an ihn kommt, den Heiligen Geist als Gabe empfängt. Die weithin unbekannte Begebenheit aus der Apostelgeschichte, die wir gehört haben, zeugt von dieser Tatsache in ergreifender Schlichtheit vom Empfangen des Heiligen Geistes. Die Ausgießung des Heiligen Geistes über alles Fleisch am Pfingstfest in Jerusalem ist die Voraussetzung für dieses Ereignis, für den persönlichen Empfang des Heiligen Geistes als Gabe. Der Heilige Geist ist ein wundersames Wesen. Er lässt sich in kein Schema pressen und ist in keines Menschen Verfügungsgewalt. Kein Mensch kann ihn geben und kein Mensch kann ihn nehmen. Dem Hauptmann Cornelius in Caesarea teilte er sich mit, bevor auch nur ein Apostel sein Haus betreten hatte und bevor er auf den Namen Jesu getauft worden war. Dem Dutzend Männer in der Gegend von Ephesus hingegen wird er geschenkt, nachdem sie sich auf den Namen Jesu haben taufen lassen und Paulus ihnen die Hände aufgelegt und für sie gebetet hatte. Niemand von uns kann sagen: Wir haben nicht einmal gehört, ob es einen Heiligen Geist gebe. Wir haben es gehört, unzählige Male. Dennoch gibt es dem Heiligen Geist gegenüber eine misstrauische Zurückhaltung. Der Heilige Geist wird aus dem Leben glaubender Menschen mehr hinausgefürchtet als hereingebeten. Dafür gibt es viele Gründe. Da ist die Angst, durch eine unbekannte Macht sich selbst entfremdet zu werden. etwas werden oder tun zu müssen, was man nicht werden oder tun will. Da ist das unangenehme Beispiel mancher Christen, die viel vom Heiligen Geist reden, betonen und aufdrängen, das aber in abstoßender Weise tun. Der Heilige Geist ist aber die kostbarste Gabe, die es je im Leben gab und die es jemals für uns gibt. Er ist die größte Herausforderung für den Menschen und die Quelle aller geistlichen Kraft. Er ist die einzige Möglichkeit, dass der Mensch die Grenzen seiner natürlichen Kapazität überschreiten kann und die daraus entstehende Spannung aushält. Er ist auch die einzige Möglichkeit dazu, dass der Mensch demütig zu seinen natürlichen Grenzen und Quellen zurückkehrt, ohne sich in ihnen zu verlieren und sie zur Alltäglichkeit herabsinken zu lassen. Der Heilige Geist ist das göttliche Du in uns, dem wir uns zuwenden können, mit ihm reden, ihm suchen und fragen unseres Lebens. Er steht in uns und selbst gegenüber als Quelle der Weisheit, als personifizierte Liebe. Und es ist so, dass wenn wir uns Gott zuwenden, um zu ihm zu beten, der Heilige Geist zwischen uns und Gott verbindet. Und dort, wo uns im Beten die Worte fehlen, Worte für uns findet, Ausdruck für das Gebet unseres Herzens findet, weit über Worte hinaus. Und wenden wir uns einander zu, dem Leben zu, den Menschen, dem Alltag, dann ist es wiederum der Heilige Geist, der hinter uns steht und durch uns hindurch redet, handelt, liebt. Er öffnet den Menschen die Schau über das Vordergründige hinaus in die verborgene Welt Gottes, auch in unserem täglichen Leben und Tun. Und gibt so unserem täglichen Leben und Tun Bedeutung, gibt der sogenannten Alltäglichkeit ihre einzigartige Würde und damit unserem Leben Sinn. Durch ihn schaut der Mensch seine Zukunft, die Zukunft Gottes für uns Menschen und ist darum eine Quelle der Hoffnung in uns. Weil er die personifizierte Liebe ist, vermag der Mensch an diesem Gegenüber sich selbst zu erkennen und in Vergebung lernen, zu sich selbst zu stehen. Das ist unerlässliche Voraussetzung zu glaubwürdiger Wandlung. Denn nur dadurch, dass in unseren Herzen Vergebung und Versöhnung in und mit uns selbst geschieht, ist der Mensch fähig, sich wirklich zu wandeln. Der Heilige Geist begegnet uns als Autorität. Er ist nicht einfach eine ungerichtete Kraft, die Geist und Seele überschwemmt. Darum ist das Bildwort vom Heiligen Geist als Flut falsch. Er wird aber wohl beschrieben als Wind, der Geist und Seele durchweht und durchaus neuen Wind in unser Leben bringen kann. Er ist auch in der Lage, andere Geister, die uns besitzen wollen, aussaugen und benutzen wollen, zurückzuweisen, zu begrenzen oder zu vertreiben. Der Heilige Geist ist also kein Etwas. Es gibt im Blick auf Gottes Geist nicht ein bisschen Geist oder etwas von seinem Geist. Er ist das Du Gottes in uns, das auf Jesus, den Sohn, weist. Und er ist es, der uns Jesus erschließt, in seiner Bedeutung für unser Leben, für die Welt und das Heil Gottes. Darum wohl kann Paulus sagen, niemand kann Jesus einen Herrn heißen, außer durch den Heiligen Geist. Wie nun kommt aber der Heilige Geist in unser Leben? Kein Zweifel, er ist in unserem Leben. Kein Zweifel. Es gibt bei näherem Zusehen in jedem Menschenleben Wirkungen des Heiligen Geistes zu beobachten, wenn man sie sehen kann. Wirkungen, die unserem Leben oft vorausgehen, bis in die Zeit vor unserer Geburt und in das Leben unserer Vorfahren. Auch die 12 Männer in der Umgebung von Ephesus haben das erlebt. Darum waren sie Jünger, wie sie hier genannt werden. Jünger Jesu. Waren gläubig, wie sie hier genannt werden. Und waren getauft. Das waren Wirkungen des Geistes Gottes in ihrem Leben. Es lohnt sich, der Spur des Heiligen Geistes in der eigenen Lebensgeschichte nachzuforschen. Nun aber begegnen diese 12 Menschen einer Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und diese Frage begegnet auch uns, und ihr gilt es, Stand zu halten. Wenn ein Mensch darauf keine Antwort kennt, soll er sie suchen. Die Gefährdung seines Glaubens und seines Lebens ist groß, wenn er darauf keine Antwort kennt. Die Gefährdung seines Glaubens und Lebens ist darum groß, weil es dann einen Mangel in ihm gibt. Und wir wissen, der Mangel in uns führt uns und verführt uns. Wer wüsste das nicht? Der Mangel in uns macht uns auch anfällig für Abhängigkeiten. Denn alle Gaben, die das Leben verspricht, zu geben verspricht, sind mit Bedingungen verbunden, mit einem Preis, manchmal sagen wir mit einem Kaufpreis. Wenn der Mensch Mangel hat und etwas gewinnen will, um diesen Mangel zu stillen, bezahlt er dafür einen Preis. Auf allen Ebenen des Lebens, von Leib und Seele bis in den Geist. Oft aber, das wissen wir, halten die Gaben nicht, was sie versprechen, in uns zu stillen und sind teuer bezahlt worden. Das merkt man erst nachher, wenn man sie hat. Was bleibt, ist das Lernen aus der Erfahrung, aus solchen Erfahrungen, dass man seinen Mangel hat stillen wollen um einen hohen Preis, weil die Gabe hat nicht gehalten, was sie versprach. Der Heilige Geist nun stellt keine Bedingungen und fordert keinen Preis. Das heißt keineswegs, dass er billig ist. Im Gegenteil. Die Tatsache der Ausgießung des Heiligen Geistes hatte ihren Preis. Einen hohen Preis, den höchsten. Es war der Preis eines Menschenlebens, der Preis des Lebens des Sohnes, bezahlt mit einem gelebten Leben von der Krippe bis zum Kreuz. Bezahlt mit einem erfüllten Leben von der Krippe bis zum Kreuz. Bezahlt mit einer erfüllten Berufung, ein gefülltes, voll, gültig gefülltes Leben aus Gott. Darum stellt der Heilige Geist keine Bedingungen und verlangt keinen Preis. Darum aber auch ist er frei uns gegenüber. Darum aber auch ist er nicht zu kaufen mit keiner Frömmigkeit. Er kann nicht herbeigesungen und nicht herbeigezwungen werden. Weder in den kühlen Gemäuern von Kathedralen noch in den wärmeren Räumen, in denen man sogar noch dabei so schungeln kann, wenn man singt, oder klatschen. Der Heilige Geist lässt sich auch nicht herbeiklatschen. Nur eins ist nötig. Er will empfangen werden. Der Heilige Geist kann in ein Menschenleben hineinwirken, ohne dass der Mensch das will. Aber er wird sich in keinem Menschen niederlassen oder in ihm Wohnung nehmen, ohne dass der Mensch das will und ihn empfängt. Empfängt, wie man einen willkommenen Gast empfängt. Darum ist in der Sprache der Bibel auch nicht davon die Rede, dass der Mensch den Heiligen Geist bekommt, sondern dass er ihn empfängt. Empfangen heißt, ich kann es mir nicht nehmen, holen, kaufen, aber ich will mein Herz dem öffnen und offen halten, ohne Bedingungen meinerseits. Und er wird dich besuchen und bei dir wohnen, ohne Bedingungen seinerseits. Es ist also ein Verhältnis gegenseitigen Vertrauens. Und wie ein Gast bringt er Gaben mit. Schöne Gaben, die nicht nötig sind, wie wir immer so schön sagen, wenn wir einen Gast empfangen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Hoffentlich. Sonst wäre man ja als Gast gekommen, um zu bezahlen. Geschenke sind nie nötig. Es gibt aber auch nötige Gaben. Es gibt andere Verhältnisse in dieser Welt als unsere, und da kann es dann sehr hoch willkommen sein, wenn ein Gast etwas mitbringt, das man essen kann. Es gibt auch brauchbare Gaben. Die Gaben des Heiligen Geistes haben in dieser Welt maßlose Verwirrung ausgelöst. Ich denke, es ging nicht von ihm aus. Es geht eben vom Menschen aus, der einem Gastgeber gleicht, dem der Gast eine Flasche Wein mitbringt. Und was macht der Gastgeber? Er entkorkt sie und trinkt sie in einem Zug. Was ist er dann? Besoffen. Und nicht mehr fähig, Gastgeber zu sein. Und nun frage ich euch, war die Flasche Wein fehl am Platz? Nein. Der Gastgeber hat noch nicht gelernt, mit Gaben umzugehen und mit Geschenken. Ein Gast bringt vielleicht dem Gastgeber ein schönes Messer mit. Was macht er? Er fängt an seiner Wohnung rumzuschnitzen, weil es so viel Spaß macht, zu schneiden. Muss er sich denn wundern, wenn die Möbel kaputt sind? War das ein falsches Geschenk? Oh nein, ein Messer kann ein Überlebensinstrument sein. Aber man muss lernen, damit umzugehen. Lernen, den Gaben einen Platz im Leben zu geben. Statt sie ärgerlich an die Wand zu schmeißen oder verachtungsvoll weiter zu verschenken. Der Missbrauch des Heiligen Geistes und seiner Gaben durch Menschen ist kein Argument, das gegen den Heiligen Geist und seine Gaben spricht. Ist kein Argument, das gegen die Einzigartigkeit und unvergleichliche Größe dieser Gabe spricht und ihrer herrlichen Inhalte. Auch Gottesdienstformen, die uns nicht gefallen, sind kein Argument dagegen. Auch Zwangshandlungen, die andere an anderen vollziehen, sind kein Argument dagegen. Auch Redeweisen, die wir als unangenehm und aufdringlich empfinden, oder der Spott dieser Welt über den Heiligen Geist, ist kein Argument gegen ihn, seine Größe, Herrlichkeit und einzigartige Würde. Alles, was der Mensch jemals empfangen hat, hat er missbraucht. Alles. Wie sollte der Heilige Geist da eine Ausnahme sein? Aber wie ist das in unserem täglichen Leben? Autos werden missbraucht. Aber wer von uns Auto fährt, denkt, dass er es mit Bedacht tut. Essen wird missbraucht von Menschen. Aber Essen ist nötig. Und ich denke, viele von uns genießen diese Gabe, weil sie gelernt haben, damit umzugehen und nicht sich selbst damit zu zerstören. Ähnliches gilt vom Trinken. Bewegung ist eine wunderbare Gabe. Man merkt es erst, wenn sie eingeschränkt wird durch Gelenke und Muskeln und Schmerzen verursacht. Bewegung ist etwas Herrliches. Aber man muss ja lernen, mit ihr umzugehen, dass sie sinnvoll, dem Leben förderlich ist. Und Liebe? Eine kostbare Gabe des Lebens, ohne die viele nicht mehr leben wollen und nicht mehr leben könnten? Muss der Mensch nicht lernen, in diese kostbare Gabe hineinzuwachsen mit seiner ganzen Existenz, durch Enttäuschungen und Schmerzen herausfinden, was Liebe ist und Eigennutz und Missbrauch? Darum, der Heilige Geist, wenn er in die Welt kommt, ausgegossen über alles Fleisch, kann ja gar nichts anderem begegnen, als auch dem Missbrauch durch den Menschen. Aber weil er sich nicht kaufen lässt, kann kein Mensch ihn zu seinem Eigentum erklären. Weil er sich nicht kaufen lässt, bleibt er sich selbst in uns. Bleibt unserem Misstrauen oder unserem Missbrauch ein beständiges, liebevolles Gegenüber mit Weisheit und Kraft, uns zu lehren, unser Herz zu wandeln auf das Größere hin, zu dem wir berufen sind, und das zu erfüllen, wir niemals auf die Gabe des Heiligen Geistes verzichten können. Wenn die Gemeinde singt, komm, Heiliger Geist, dann ist das nicht ein Ersatz für Pfingsten oder ein Versuch, ein neues Pfingsten zu schaffen. Denn Pfingsten ist geschehen und kann nicht wiederholt werden. Aber wenn die Gemeinde so singt, dann ist das die Einladung an den Geist, in diese Dimension der Gemeinschaft zu uns zu kommen. Und nicht nur in uns, sondern auch zwischen uns zu wohnen. Die Gemeinschaft, die er begründet, zu erfüllen. Der Geist, den ich empfangen habe, der Heilige Geist, der in mir wohnt, kann die Gemeinschaft im Geist mit anderen nicht erschaffen. Der Heilige Geist, den ich empfangen habe, kann nicht automatisch zur Gemeinschaft mit anderen führen. Das wäre ihm fremd, wäre eine Zwangshandlung. Wenn er den, in dem er wohnt, achtet, und das tut er, dann ist derjenige angewiesen auf das, was der Geist selbst im anderen bewirkt. Und der Geist Erfüllte wird mit Ehrfurcht und Demut vor dem Stehen und auf das Schauen, was der Geist in anderen wirkt, seine Freude darüber Ausdruck geben und Gemeinschaft erfahren. Die Gemeinschaft der Glaubenden wird immer darauf angewiesen sein, dass es der Heilige Geist ist, der nicht nur im Leben des Einzelnen die Neuheit des Menschen schafft, sondern auch in der Gemeinschaft die neuen Dimensionen der Ewigkeit zum Ausdruck bringt. Wenn ein Mensch betet, komm zu mir, Heiliger Geist, und er hatte doch ihn schon empfangen, dann ist das wohl in der Stunde jenes Gebetes Ausdruck für seine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm. Und er gleicht einem Menschen, der durch die Räume seines Hauses geht und den Gast sucht, den er aufgenommen hat. Der Gast, der ihm nicht dauernd im Genick sitzt, sondern der Gast, der ihn ja auch freilässt, der ihn auch sich selbst überlässt. Und der Gast, der nicht verfügbar ist, weil er ein Eigenleben hat in sich und doch in dir wohnt. Aber der Gast, der sich rufen lässt zur Gemeinschaft und zum Gespräch. Liebe Gemeinde, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, ist das ein Grund zu einer tiefen Freude. Es geht über das, was die Menschen im Frühlings- und Pfingstfest suchen, in dem Aufblühen der Natur, weit, weit darüber hinaus. Es ist die Innewohnung jener Personhaftigkeit Gottes in uns Menschen, die auch einem trüben Tag Licht gibt, die einer schmerzlichen Erfahrung den Anbruch einer neuen Lebensdimension zutrauen kann, die einem Verlust begegnet und ihn entgegennimmt und traut, dass sich hinter dem Verlust Neues, Größeres nicht nur verbirgt, sondern sich uns nähern will und in unser Leben kommen will. Die Gabe des Heiligen Geistes in uns lässt uns die Welt deuten, wie die Bibel es tut, als eine Schöpfung aus dem Geist. Und Gott hat diese Schöpfung nicht sich selbst überlassen. Gott hat diese Schöpfung nicht allein gelassen. Aber es bedarf des Menschenlebens, um das zu sehen. Und dieser Tatsache Ausdruck zu verleihen. Und darum, halte der Frage stand, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Vielleicht sagst du, schon vorher. Vielleicht sagst du, ja. Vielleicht sagst du, später. Aber halte der Frage stand. Vielleicht sagst du, nein. Halte der Frage stand. Lass nicht einbrechen in dein Leben. Halte der Frage stand. Und wenn es sein soll, dann bitte. Und wenn es sein soll, dann lass darum bitten. Aber wisse, der Geist bleibt immer sich selbst. Nie bekommst du den Geist Gottes von einem, der für dich betet. Nie bekommst du den Geist Gottes von dem, der dir die Hände auflegt. Wenn der Geist sich dir zuwendet, dann tut er es aus sich selbst. Und dann freu dich. Vielleicht hat er in dir Wohnung genommen. In der Tat. Und du hast es nicht einmal gemerkt. Vielleicht hast du ihn so eingeordnet in deinen inneren Bekanntenkreis, ihn so gleich gemacht, dass du gar nicht gemerkt hast, welch eine herrliche Gabe und Gegenwart Gottes in dir wohnt. Und dann suche sie. Und du wirst mit Freude eine Antwort finden auf die Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Amen. Heiliger Geist, du ewiges Geheimnis Gottes, in dem alles gefasst ist, was ist, die Schöpfung dieser Welt und von uns Menschen und jeder Gedanke, der Schöpfung dieser Welt vorausging. Du bist in der Tat unfassbar. Und du, Geist Gottes, nimmst dich uns Menschen an und willst in uns wohnen. Empfangen dürfen wir dich, dich in deiner Würde, empfangen mit unserem Menschsein, mit unserem Geist, dir Raum gewähren in uns selbst, dich als das heilige und geliebte Gegenüber Gottes erfahren und dir trauen. Dir die Welten unserer inneren Gedanken und Tiefen öffnen. Ja, uns von dir führen lassen in jene Tiefen unserer Selbst, die uns verborgen sind, weil wir sie fürchten. Dir dürfen wir trauen. Und so wendest du uns auch dem Leben zu, auch dort, wo wir an unsere Grenzen geraten oder in unsere Grenzen wieder zurückkehren müssen, als schmerzliche Erfahrung. Es ist Weisheit, ewige Weisheit Gottes in dir. Du gibst uns einen Spielraum. Im wörtlichen Sinn des Wortes gibst uns Weite und Eigenständigkeit und vereinnahmst uns nicht. Denn du suchst, dir ein Gegenüber zu schaffen, aus unserem gefallenen Dasein. uns zu Menschen Gottes werden zu lassen, durch das Geheimnis der Erlösung. Wunderbar bist du, und dir gebührt Dank und unsere Freude, dass du uns Jesus gegenwärtig machst. Eine solche Gegenwärtigkeit des Sohnes in unser Leben bringst, dass sie das übertrifft, was jene Menschen erlebten, die mit ihm das Erdenleben teilten. Du bist es, der solche Schöpferkraft in uns bringt. Und darum danken wir dir und vertrauen dir für unsere eigene Zukunft und für die Zukunft der Welt. Und vertrauen dir für diesen Tag und diese Stunde. Amen.